So, meine Herren, willkommen beim Bierdorfer Podcast Nummer 75. Was? Prost Florian, Prost Harald, Prost Peter, Prost Andreas, Prost. Prost, ich selber. Ja, es ist Montag, der 22. Wir befinden uns in der Zypresse beim Garrett. Und ich starte Moritz Gregor, der erkrankt ist, und ich entschuldige mich selber mit dem Hausmeister, dem man. Wir hatten einige Schwierigkeiten im Feed, also wir freuen uns, wenn jemand diese Sendung trotzdem hören kann. Wir arbeiten da speziell dabei, das Ding zu reparieren. Sonst kann ich sagen, der Flatter-Button hat längere Zeit nicht funktioniert, weil bei Flatter gibt es nicht mehr dieses Icon auf der Webseite, wo steht neues Sing anlegen, und ich habe das jetzt aber gefunden. Diese Serie wieder flattern können, diese Serie. Oh. So viel zu den Hausmeister-Themen.
Hat das nicht funktioniert mit dem Auto-Flatter?
Bis jetzt habe ich nicht gemerkt, dass uns jemand Auto geflattert hat, aber auch sonst.
Nein, es geht ja auf denselben wie das Ding, was du schautest. Also ja. Das ist wieder nicht extra anzeigen.
Nein, also ich hatte noch keine Einnahmen da gesehen, aber es kann sein, dass die erst kommen. Das sieht man erst am 10. im nächsten Monat.
Oh, okay.
Und jo, viele Bierdorfer sind krank, aber wir haben heute einige neue Leute dabei, speziell den Andreas. Du bist zum ersten Mal dabei, oder?
Ja, ich bin sehr, sehr dabei.
Jo. Na dann, fangen wir gleich mal an mit dir, Andreas. Stell dich kurz vor und sag so ein Tausendermaßen in aller Welt irgendwie, wer du bist. Und
ja, sehr gerne. Also man hört vielleicht schon im Hintergrund das Klicken. Also ich mache hobbymäßig Timelapsing und ich kann da heute ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht hört man es am Dialekt. Ich bin aus Salzburg, studiere durch Telekommunikation mit Harald.
In Wien.
In Wien, genau, am Technikum. Und ja, also der Vorstellung genüge. Interessiert euch irgendwas speziell zu meiner Person?
Ja, und auch warum deine Kamera da dauernd klickst.
Ja, genau, also ich habe jetzt eine Kamera aufgebaut. Ich hoffe, du kannst es dann später hochladen, das Ergebnis. Die macht jetzt eine Intervallfunktion. Die macht jetzt alle paar Sekunden, ich glaube es sind 8 Sekunden oder 6 Sekunden, Fotos von uns, wie wir den Podcast hier machen. Und weil der Podcast wahrscheinlich eine Stunde dauert, wäre das ein bisschen zu viel, wenn man da ein Video macht. Und wenn man das mit Zeitraffer macht,
ja,
eben Timelapsing, dann sind es 10 Sekunden, 20 Sekunden und dann ist der ganze Podcast gesehen.
Und kann man das dann synchronisieren mit einer Audioaufnahme, die
könnte man machen,
dauert?
Aber es
ist schon Fahrt,
macht nicht viel Sinn, wenn du eine Stunde Audioaufnahme innerhalb von 10 Sekunden beschleunigst. Weil
so. Dann hörst du nicht. Wir haben dann also ganz hohe Stimmen.
Das ist wie wenn man einen alten Kassettenrekorder vorspielt.
Okay,
oder
okay.
Zugspielt.
Also ein Zeitrafferfilm ist das jetzt praktisch von uns, wie wir nichts
genau vorantreten. Also man kann es schon musikalisch unterlegen, aber es sollte nicht synchronisiert werden mit dem, was da drüben passiert.
Also eine eigene Richtung und die ist Timelapse.
Genau, ja. Also Timelapse ist der englische Begriff dazu.
Wir müssen lauter sein, du schon die Konferenz vom Nachbartisch stehst, die mehr Gaudi als wir.
Also Timelapse ist der englische Ausdruck dazu und der deutsche ist eben Zeitraffer. Es ist halt so ein beschleunigter Eindruck von dem Ganzen, weil eben nur ein Frame ist alle paar Sekunden. Nicht wie es normal fürs Auge wäre, so 24 Frames oder 30 Frames die Sekunde. Und wenn man das dann eben auf diese 24 zusammen komprimiert, dann vergeht die Zeit halt ganz schnell. Also durch Ergebnis.
Im Video.
Im Video natürlich. Ja. In echt wäre auch super, aber das läuft leider nicht.
Durch Saufen kriegst du das schon hin, ne? Dass die Zeit schneller vergeht und du weniger mitkriegst von der Zeit.
Ach, funktioniert das bei dir so?
Ja.
Nice, dadurch kann man eben Effekte erzielen, die man sonst nicht sehen würde, wie ein sich öffnendes Rosenblüte,
okay, ja,
oder vorbeiziehende Wolken oder der Sonnenaufgang oder Untergang. Und wir haben da diesbezüglich, weil die Community da in Österreich noch nicht sehr groß ist, wieder ein Forum jetzt gegründet, auch, mit der Thematik, wo auch Ergebnisse und so online gestellt werden.
Das tut sie dann als Videos uploaden?
Ja, auf YouTube wird, okay, oder Vimeo, ja, wird es dann hochgeladen.
Und nach was für einem Begriff suche ich dann? Nach Zeitraffer oder Timelapse?
Also die Seite selber heißt ja. Timelapse Artists,
ja,
mit einem Bindestrich dazwischen, .at.
Okay.
Aber generell sucht man da nach Zeitraffer oder eben Timelapse. Das ist der einzige Begriff für das eigentlich. Und es gibt schon ziemlich viel diesbezüglich an Content, aber in Österreich ist die Community halt noch nicht sehr groß.
Und lass mich raten, gibt es schon einen Timelapse-Podcast, speziell einen österreichischen oder deutschsprachigen?
Es gibt einen, der heißt Fotoschnack, aber der bezieht sich nicht nur auf Timelapsing, sondern da gibt es auch andere fotorelevante Themen. Aber das ist der, den zumindest ich kenne, mit dem einschlägigsten Timelapsing. Genau, ja. Der ist recht interessant, kann ich auch empfehlen, aber der ist interessanter. Also ich schaue den regelmäßiger wie den Fotoschnack.
Also mit dem meinst du, das ist ein irrtacher Podcast?
Ja, natürlich.
Okay. Super, super. Okay. Ja, willst du vielleicht jemand statt mir moderieren? Ich möchte erst ein Bier trinken, damit wir in die Stimmung kommen. Florian, kannst du vielleicht irgendwelche Leute fragen, ob sie was erlebt haben oder so?
Irgendwelche Leute?
Ja.
Ah, du hast da sehr interessante Sachen vor dir liegen.
Das müssen wir jetzt fotografieren.
Und weil das mich am meisten interessiert.
Ja, also ich habe einiges mitgenommen. Ich habe einen Raspberry Pi mit, jetzt mit auch mit Gehäuse.
Mit durchsichtigem Gehäuse.
Natürlich, als Techniker mit durchsichtigem Gehäuse, man will ja wissen, was drin ist, auch ohne Schraubenzieher.
Damit du deinem Raspberry Pi bei der Arbeit zuschauen kannst.
Ja, genau. Und das Gehäuse war ein bisschen schwierig zu bekommen, es war immer ausverkauft. Und dann während dem Bestellrater ist es runtergeratet von 300 und mit 25 habe ich den OK-Button geklickt. Und dann war es ausverkauft wieder.
Ja, der Hintergrund ist das, der Peter ist heute auch da vom Smart der Home Podcast. Und da hatten sie letztens eben eine interessante Sendung über Smart
Open Hub,
genau. Das ist ein Java-basierender Server für Smart Home. Das heißt, er kann mit verschiedenen Bussystemen reden, kann die ganze Steuerung und Zeittechnik übernehmen, um Dinge zu steuern. Und dazu gibt es eben verschiedene GUI-Anwendungen dazu. Und ich möchte mir eben mein Raspberry Pi dazu verwenden, einen Server zu machen, der bei mir eben das Smart Home steuert. Und wer die Sendung schon öfters gehört hat, ich bin von OS Domotex, also wir haben einen Verein gegründet, um Sixlopan und Smart Home irgendwie voranzubringen. Und wer das noch nicht so weiß, Sixlopan ist eigentlich IPv6 für kleine Mikrocontroller. Also das kann man sich so vorstellen, vom Kugelschreiber über Thermometer, Wetterstation, da kann man überall diese kleinen Chips einbauen. Die funken jetzt aber nicht über irgendein unbekanntes Protokoll, sondern über IPv6. Allerdings eben getrimmt auf wenig Energieverbrauch. Das heißt, es geht dann mit einer Batterie oder mit einer Solarzelle sehr lange. Dazu habe ich einen kleinen Funkknoten mitgenommen zum Experimentieren, den man jetzt sehen kann. Akustisch. Da sieht man eben, wird dann eh verlinkt im Podcast, zwei Batterien und einen Funkchip auf einem Print und einen Temperatursensor. Der Temperatursensor passiert in diesem Fall auf OneWire-Protokoll. Dann ist sicher noch eine LED drauf, einen Taster. Und damit kann man schon den Funkknoten anpingen und über das Core-Protokoll mit diesen Funkknoten kommunizieren, die LED ein- und ausschalten, die Temperatur abfragen. Und eben so Experimente damit machen. Mit diesen zwei Batterien, die da drin sind, rennt das ungefähr ein Jahr lang. Und man kann sich das so vorstellen, es ist aber immer online, der Knoten. Das heißt, man kann ihn jederzeit anpingen und die Reaktionszeit ist ungefähr 200 Millisekunden. Und das wird eben so realisiert, dass dieser Funkknoten mit 8 Hertz getaktet wird sozusagen. Das heißt, er schlaft und 8 Mal in der Sekunde wacht er auf und horcht kurz, ist was da, ein Protokoll, nein, und geht wieder schlafen. Und das machen alle Knoten im Netz synchron, das heißt, die wachen synchron auf. Und wenn wer was zu senden hat, sendet er auch synchron kurz ein Zeichen, ich möchte was. Und dann auch warten die zu, die es betrifft. Aber mit dem IPv6-Protokoll. Das ist ein sehr ausgeklügeltes System. Dazu wird eben das Betriebssystem Contiki verwendet, Contiki OS, das eben diese Stromspar-Mac-Layers schon inkludiert hat. Und seit kurzem sind wir eben so weit, dass auch diese Funkknoten, die auf einem Atmel-Chip, also einem Single-Chip-Atmel passieren, auch mit diesen Stromsparmeckleers wirklich zurechtkommen. Und das geht jetzt schon recht gut. Ja. Ich glaube, was gibt es sonst noch zu sagen? Eben die nächsten Experimente. Wir wollen eben eine eigene Linux-Distribution herausbringen, die sich auf Smart Home und solche Smart Home Server bezieht und eben sie auf ARM-Prozessoren anpassen und sich darauf auch spezialisieren, weil diese ARM-Rechner eben sehr wenig Strom brauchen.
Und das alles findet man unter welcher URL dann im Internet?
osdomotics.com.
Okay. Weil du gerade ARM angesprochen hast, ich habe erst heute gelesen, dass Samsung die Dokumentation und das restliche von den hauseigenen ARM-Prozessoren für die neueren Samsung-Geräte, also jetzt das Samsung S, S2 und S3, dass sie das Open Source legen wollen endlich. Also eventuell.
Ja, Gott sei Dank.
Adaptiert fürs Handy dann.
Mhm. Ja, das ist interessant, wenn eben Firmen das als Open Source auch veröffentlichen. Also wir bei OS2Motics veröffentlichen sowohl die Software als auch die Hardware unter Open Source, Open Hardware. Auch alle Schaltpläne dazu. Also wenn jemand Interesse hat, kann das natürlich bei uns auch beziehen. Den Link findet man unter OS2Motics und er kann es natürlich auch selber bauen. Das heißt, er kann sich die Printplatten ätzen oder die Printplatten bei einem Printplattenhersteller bestellen und sich das Ganze auch selber bauen, wenn er möchte. Jo. Weiter mal dazu.
Danke, Harald. Peter, was für dich hierher?
Eigentlich der Harald. Wir haben uns vorher zusammengesprochen, weil er eben über meine letzte Folge eben Open Hub.
Also die letzte Folge vom Smarter Home Podcast.
Richtig, ja. Das ist eben gegangen um Open Hub. Das ist eben diese Java-basierende Serverlösung, nur kurz vorweg. Das angefangen hat einer zu programmieren, eben auch rausgebaut. Postbus-System rein, wollte irgendeine Visualisierung haben.
Also du redest jetzt nicht von dir selber?
Nein, ich rede nicht von mir selber, es gibt noch mehr, die das machen. War nicht zufrieden mit der ganzen Visualisierungsgeschichte und wir haben das richtig, richtig gut aufgezogen, modular eine Software geschrieben, wo im Prinzip der Kern eine Regel-Engine ist und alles andere daran ist lose gebunden. Das sind die Bindings, nennen sie das. Das heißt, du kannst für jedes Bus-System, für jedes Ding ein Binding programmieren. Es gibt schon sehr, sehr viele Bindings. Das fängt eben an bei KNX, dem Klassiker am Postbusmarkt. Da gibt es Fritzbox-Bindings, die zum Beispiel das Licht aufdrehen, wenn in der Nacht das Telefon läutet. Ja, keine Ahnung. Bluetooth-Bindings gibt es in den Demos.
Also das Ding nicht nur zur Darstellung, sondern wirklich das verbindet die Sachen
verbindet
dann elektronisch.
Okay. Zum Beispiel haben sie bei einer Demo haben sie gezeigt, sie haben einen Bluetooth-Empfänger bei der Tür stehen und wenn jemand mit einem Bluetooth-Handy kommt, der schon registriert ist, sagt die Türglocke, wer gerade anläutet. Das heißt, auch,
also wessen Handy eigentlich?
Wessen Handy, wenn es jemand ist, der bekannt ist, dann lauter solche Spazetten.
Also öffnet total neue Möglichkeiten für Handydiebe, ne?
Nicht nur für Handydiebe, es ist auch ganz nett, wenn man zum Beispiel dann außer Haus geht, das Handy mitnimmt und das Haus dann automatisch weiß, ich bin nicht mehr zu Hause. Lauter solche Späßchen. Also für Diebe weniger. Es sei denn, die Diebe läuten dann wieder mit deinem Handy bei dir bei der Tür an.
Nein, ich meine nicht nur, dass mir das Handy gestohlen wird, der spaziert dann auch gleich in mein Haus rein und räumt es aus. Ne?
Nein, das ist ja nicht als Türschloss. Das, also, das wäre ja, wär ja Leichtsinn, wenn man sowas programmiert. Okay. Ja, über die habe ich eben eine Sendung gemacht, habe das schon länger am Schirm gehabt. Für mich selber kam es leider nicht in Frage, weil sie zu spät angefangen haben. Da war meines schon im Laufen. Aber vielleicht steigt in Zukunft um und jetzt eben da halt mit seiner Serverlösung ist auch sehr interessiert daran. Mal schauen, vielleicht programmieren wir da eine Six-Lopan-Anbindung.
Cool. Und kannst du über dein Haus oder speziell über deinen Haustechnik-Podcast etwas erzählen? Also lebst du jetzt schon in einem edelsteinbesetzten Schwimmbad von deinen Flatter-Einnahmen und so?
Nein, das leider nicht. Ja, Podcast entwickelt sich ganz gut. Die Hörerzahlen sind zwar ein bisschen zurückgegangen.
Ja.
Damit leben und auch wenn es nur ein paar Hörer sind, mache ich es trotzdem. Es macht Spaß, es ist lustig. Nächster Termin ist Smart Grids, nächste Woche Dienstag, mit der Smart Grids Austria, da reden wir über intelligente Stromnetze. Und dann in 3 Wochen fliege ich nach Düsseldorf auf die Smart Home Expo. Das wird sehr spaßig, weil da gibt es von der Firma Tobit Software gibt's ein voll vernetztes Haus, vom Geschirrspüler angeblich bis, weiß ich nicht, was, Bügeleisen, Fernseher, volles Programm, alles vernetzt. Und mit denen habe ich auch einen Termin. Und es gibt von denen noch ein Smart Hotel. Kann man auch einchecken dort, kann man wirklich dort auch wohnen. Mal schauen, was die alles gemacht haben. Bin sehr.
Und du wirst dann berichten in deinem Podcast wieder. Ich
habe volles Equipment mit.
Sehr gut, sehr gut.
Ich hoffe, dass sich Zeit bietet, dass mir dort auch das Mikrofon dann ein bisschen aufstellt. Wie gesagt, mich angemeldet, hoffe, dass da was rausschaut.
Und so hast du schon irgendwie, spürst du schon die Anzeichen des Ruhms? Also hast du jetzt irgendwen einmal angerufen und die haben gesagt, ah ja, der Herr Schlenzer vom Smarter Home Podcast.
Wie ich zum Beispiel die Tobit Software angeschrieben habe, eben, dass ich mir das Haus anschauen will, haben mich die schon gekannt, weil
wirklich?
Die Smart Home Initiative Deutschland e.V. Hat den Podcast auch schon auf ihrer Webseite verlinkt.
Ich gratuliere.
Und mittlerweile ist es so, dass mich auch Privatleute hier und da anschreiben. Hauptsächlich aus Deutschland. Vor zwei Wochen mit zum Beispiel einer angeschrieben, wo er einen günstigen Installateur mit Hausbuserfahrung in Berlin findet. Diese Frage habe ich leider nicht beantworten können.
Aber der hat dich gewusst über den Podcast sozusagen. Ja, super, gratuliere.
Ich glaube, dann getwittert hat er mich.
Das heißt, du wirst jetzt ein akustisches AdSense-Programm auflegen, schätze ich.
Ich weiß noch nicht, wo sich das jetzt alles hinentwickelt, aber was sehr interessant war, war auch, wo mich ein Hörer angeschrieben hat, wegen seiner Heizungssteuerung, mit dem ich dann auch eine Sendung aufgenommen habe, das Hörer-Special, mein erstes, weil der eben das Problem hatte, er hat einen Scheitholzofen und kann den nicht regeln. Das Problem an der Sache war, er ist blind. Das heißt, er sieht nicht, wann die Flamme brennt, und er wollte einfach den Pelletskessel, also den Scheitholzofen auslesen. Und er hat uns mal erzählt, wie er das macht, wie er einheizt, wie er die ganze Regelung macht. Er macht das mit Homematic und mit einem kleinen Home-Server, das Ganze mit iPhone. Wo ich noch immer nicht verstehe, wie ein Blind ein iPhone bedient, aber das einmal nebenbei. Ich habe eine Tonausgabe geben. Ja, aber eine sehr interessante Folge.
Nicht schlecht, dann gratuliere. Also du podcastest weiter und es macht dir noch Spaß.
Feier bald meinen ersten Geburtstag.
Ja, hey, gibt es ein größeres Festl oder so?
Mal schauen.
Mal schauen.
Ja, dann möchte ich mich auch noch bei allen bedanken. Wir haben jetzt nämlich auch einen Flutter-Button. Dank Horst. Und dank Mikal. Ist es jetzt Realität? Auf OS Domotics kann man eben jetzt flattern. Und möchte mich bei allen Flatterern bedanken für die Spenden.
Und man kann, glaube ich, auch sagen, wir flattern zurück.
Wir flattern natürlich kräftig zurück.
Also wer geflattert werden möchte von OS Domotics, braucht eigentlich nur anschreiben.
Ja, am besten schreibt an OS Domotics.
Und wir bemühen uns sofort, umgehend zurück zu flattern.
Genau.
Jo, ich geniere mich sehr, aber ihr habt alle ein bisschen einen traurigen Gesichtsausdruck, vielleicht weil wir gefilmt werden oder vielleicht weil der Gregor fehlt.
Wir trauern dem Gregor nach mit seinen Hausmeister-Themen.
Stimmt, ja, das senkt die Stimmung.
Ja, dann kann ich was über mein Wochenende erzählen.
Bitte erzähl über dein Wochenende.
Also eigentlich hauptsächlich Samstag. Ich habe jetzt auch Raspberry Pis
Deine Raspberry Pis sind gekommen.
Meine Raspberry Pis sind letzte Woche gekommen.
Frage Florian, wie lange hast du gewartet?
Naja, auf die von RS Components warte ich noch immer. Die von Technikwelt habe ich innerhalb von ein paar Tagen
bekommen. Die ein bisschen teureren.
Ja, die haben 2 Euro oder so mehr gekostet circa. Aber ja, dafür kriegt man sie auch wirklich sofort.
Und was hast du jetzt gemacht mit deinen Raspberry Pis?
Ja, mal das Normale, was man halt so macht, ein XBMC installiert als Mediensetter. Und da bin ich drauf gekommen, es gibt schon interessante Sachen. Ich habe eine Remote-App für meinen N9 installiert, habe ein bisschen rumgespielt damit, habe einen Film angeschaut, kriege einen Anruf und es wird automatisch passiert. Ich war so fasziniert, dass es wirklich funktioniert.
Nicht schlecht.
Ja, und es holt sich die Filme automatisch von meinem Notebook zum Beispiel, spielt es dann am Bildschirm ab. Das Einzige, was nicht funktioniert hat und was ich schade finde, ist die Touch-Unterstützung von XBMC ist relativ unbrauchbar. Es gibt einen eigenen Punkt, dass man Maus und Touch einschalten kann. Das Problem bei der Sache ist, dass Touch-Events immer nur als Maus-Move erkannt werden. Das heißt, man drückt irgendwo auf den Bildschirm und es wird einfach nur die unsichtbare Mauszeiger dorthin bewegt. Damit kann man dann halt wieder nichts steuern. Weil das wäre das gewesen, was mich interessiert hätte, ob ich jetzt mit meinem großen Touchscreen irgendwelche coolen Sachen machen könnte mit einem neuen Spiel. XBMC geht jetzt einmal nicht.
Gar nicht, oder?
Die XBMC-Software unterstützt das einfach nicht gescheit. Es funktioniert vom System, also ich werde andere Möglichkeiten finden, den Touchscreen auszunutzen.
Aber ich habe jetzt für mich persönlich die ultimative Anwendung von Raspberry Pi.
Und zwar?
Ja, ich habe gesehen, es gibt eine fixfertige, ja, vielleicht komme ich drauf zurück, es gibt eine fixfertige Distribution, die von Haus aus gleich Streaming betreibt, also auf einen Icecast-Server. Einfach verbuch und streamt sofort alles, was auf dem USB-Audio-Interface anliegt. Das ist insofern cool, weil ich bei mir zu Hause als Squeezeboxen überall stehen habe, die auch auf Streaming reagieren. Und damit kann ich alles, was ich im Wohnzimmer oder im Büro am Mischpult anlegen habe, im ganzen Haus hören. Das ist sehr praktisch, weil nicht lachen, das ist wirklich sehr praktisch. Bei mir hängt nämlich auch das Telefon am Mischpult dran, eben auch für die Podcasts und fürs Arbeiten. Und da kann es passieren, dass ich auf meine Telefonkonferenzen, wo ich nur Listen Only Mode bin, auch im Wohnzimmer höre. Über die große Stereoanlage. Habe ich einmal gemacht, das ist äußerst praktikabel.
Klingt nach James Bond.
Ich habe früher mein Beagleboard für ähnliche Sachen verwendet, dass ich es an der Anlage gehabt habe und ein MPD laufen, dass ich von überall steuern kann, wo was abgespielt wird. Das wäre auch mal interessant wieder zu machen. Und was man, das zweite Raspberry Pi, was ich jetzt noch für mich habe, oder mehr oder weniger für mich, wird ein Resonationsgerät. Das heißt, ich werde ausprobieren, ob man einen VNC-Server installieren, der automatisch annimmt. Das heißt, man klickt das irgendwo an einen Beamer ran und jeder, der im Netz ist, kann mal sagen, ich präsentiere jetzt auf dem, schickt ihn und dann nimmt er an.
Ohne den Laptop an den Beamer anzustöpseln.
Genau.
Damit revolutionierst du ja Jahrzehnte von Peinlichkeiten bei öffentlichen Vorträgen.
Ja, mit VGA funktioniert das eh nicht. Da hat man einen Adapter wieder nicht dabei, ja, wenn man Make-up. Ja, also es gibt es eigentlich schon länger mit verschiedenen, aber es soll zusätzlich auch noch die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel den Funktastatur von Maus anschließt und dann direkt am Gerät auch arbeitet. Gedacht ist das Ganze für die Python-User-Gruppe. Also
fürs Coding Dojo.
Genau, dass man einfach nur Beamer, Tastatur, Maus am Tisch. Und es kann jeder damit arbeiten.
Cool, cool.
Und das wird halt mal im MetaLab in der Bibliothek einfach fix montiert, dass auch andere verwenden kann.
Was spricht das dann immer ganz normal Streaming, Video-Streaming?
Naja, ganz normal VNC
Remote Desktop. VNC. Ist ja cool, das heißt, ich brauche nur noch ein Tablet oder ein Handy, weil die meisten.
Irgendwas, was VNC Clients hat, was das hinpushen kann.
Kommst du mir noch mit dem Handy hin, startest du irgendeine Office-Anwendung am Android-Handy, macht Präsentation?
Ja, okay, das konnte ich aber mit meinem Handy bis jetzt auch schon, weil ich es einfach mit dem Kabel halt angeschlossen habe. Ein Beamer und ging aber. Es ist so natürlich noch praktischer.
Cool ist das. Apropos Python-Gruppe, warst du zufällig am Sonntag?
Nein, leider nicht. Ich wollte, aber dann war ich schon so müde, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Leider nein, ich war schon länger nicht mehr. Aber nächstes Mal.
Ja, dann kann ich auch noch was berichten. Ich habe Ubuntu installiert, die 12.10er Version.
Hat funktioniert bei dir?
Hat funktioniert, und zwar sogar das Software-Update. Also ich habe mir erstmals keine CD brennen müssen. Ich habe es zwar trotzdem getan, aber ich habe gedacht, jetzt probiere ich den Software-Update, und hat zwar ein bisschen gebraucht, aber anstandslos funktioniert. Einmal rebootet und ich habe ein neues Ubuntu, und das größte Kompliment, das ich machen kann, ich merke keinen Unterschied. Also, es funktioniert auf Anhieb alles. Ja. Ich habe es auch noch nicht MSN entdeckt.
Drin,
was?
Noch MSN-Suche drin?
MSN-Suche?
Die MSN-Suche.
Ja, stimmt, es war ein Amazon-Icon, hat sich links an meinen Rand geschummelt, das habe ich entfernt und.
Ja, aber ich glaube, es sucht noch immer im Hintergrund. Wenn irgendwas eingibst, kann es sein, dass er noch immer im MSN sucht.
Aha.
Seit wann ist das so?
Seit der neuesten Version.
Seit der 12.10.
Das eingebaute Standard-Feature, dass er automatisch mal alle Suchangaben an die Server von Ubuntu schickt, also die Canonical-Server. Und die ja dann Bilder von Amazon dafür liefert, Suchergebnisse.
Jawohl, da ist mir was aufgefallen, wenn ich unter die Alt-F2 oder so in so ein Systemmenü was eingebe, dort wo die Dokumente kommen, wo ich aber eh nie schaue, weil ich sonst nach Programmen schaue, waren mehr Treffer als sonst. Also es kann sein, dass er da
Amazon durchsucht. Ja, also die Suche in der Unity.
Ja, ja, kann ich wahrscheinlich irgendwie deaktivieren.
Du kannst es ja entweder alle Online-Dinger deaktivieren irgendwo oder die Lens deinstallieren.
Ja, aber sonst muss ich sagen, ganz hübsch.
Ich habe es leider nicht geschafft zum Ausprobieren. Ich wollte es mal USB-Stick booten, habe es drauf gedidet, wie immer. Und da habe ich beim Booten einfach nur gemeint, dass er das Dateisystem nicht machen kann. Mhm. War ein bisschen blöd. Muss ich bei Arch bleiben, zum Edelgo.
Ja, was bei OS Domotix gibt es auch noch eine Neuigkeit. Wir entwickeln jetzt ein kleines Experimentierboard. Fassung. Das ist ungefähr so groß ist wie eine 24-polige IC-Fassung. Da kommt dann eben ein kleines Funkmodul drauf mit Antenne, mit einem Stecker für einen FTDI, also FTDI, das ist ein USB-Serial-Wandler, den man kennt. Und als Bootloader wird ein Arduino-kompatibler Bootloader verwendet. Und das Board ist auch Arduino-kompatibel, wenn man möchte, oder mit ContiguOS kann man eben Sixtl-Bahn fahren damit.
Also, was macht man mit denen dann, also wenn es existieren wird?
Ja, ich meine, die Schablinen sind schon gezeichnet, jetzt bestellen wir die Prints. Mhm. Und wenn das funktioniert, dann lassen wir es bestücken. Und dann kann man es über den Shop beziehen. Oder sich eben auch selber nachbauen, wenn man möchte. Mhm. Naja, damit kann man das dann eben in eigenen Printplatten verbauen. Oder auf Steckbrettern und kann sich da eben Roboter basteln oder irgendwelche Sensoren.
Das heißt, der OS Domotics Roboterbausatz rückt näher.
Ja, genau.
Auf den freue ich mich schon.
Was auch neu ist, ich baue gerade einen kleinen Roboter für meinen Sohn. Der ist so schlangenähnlich. Also
der Roboter.
Der Roboter.
Nicht der Sohn.
Nicht der Sohn, natürlich der Roboter. Und hat eben Gelenke
mit Rädern. Das ist nicht mehr der Keksdosenroboter.
Nein, er wollte einen anderen Roboter bauen. Okay. Wir haben schon einen Keksdosenroboter gebaut.
Der Trend geht zum Zweitroboter.
Der Trend geht zum Zweitroboter.
Auch dringend einen Sohn, damit ich Roboter bauen kann.
Die Idee kam ihm durch die Straßenbahn Niederflur. Ne? Da gibt es mehrere Segmenten. Ja. Mhm. Und bei jedem Segment kann sie sich drehen. Mhm. Und er wollte eben jetzt einen Roboter, der sich pro Segment auch drehen kann.
Wie eine Straßenbahn.
Wie eine Straßenbahn. Nur ohne Gleis halt.
Und du darfst ihn aber kleiner bauen, also
ich will
auch nicht Straßenbahnausmaße.
Nein, muss nicht Straßenbahnausmaße haben, ja. Natürlich kommt da ein Sixtl-Bahn-Knoten rein, wo man eine kleine Sixtl-Bahn-Fernsteuerung dazu bauen. Mhm. Du kannst ihn dann entweder fernsteuern über einen Sixtl-Bahn-Edge-Router, über deinen PC oder von irgendwo her. Oder eben mit der kleinen Handsteuerung.
Wo sind die Zeiten hin, wo die Kinder noch Lego gespielt haben?
Lego hat auch schon Roboter. Stimmt, wer spielt noch Lego? Ja genau, es gibt ja diese Lego-Roboter.
Meinst du? Und du weißt schon, wie sich der Roboter bewegen wird? Also so mit Rollen oder schon so mit so
Krabbel,
Insektenfüßen?
Wir bauen da normale Modellbauservos ein. Mhm. Und da gibt es eine Umbauanleitung, die findet man im Netz, wie man diese Drehbeschränkung herausnimmt. Normal dreht sich ein Servo ja nur 90 Grad, das heißt 45 Grad nach links, 45 Grad nach rechts. Wenn man aber die Mechanik rauszwickt, die das begrenzt, und statt einem Potentiometer zwei Fixwiderstände einbaut, dann hat man plötzlich einen Motor mit Getriebe. Einen steuerbaren Motor mit Getriebe. Und durch die Servo-Impulse kann man den Motor schön von langsam bis ganz schnell drehen lassen. Mhm. Das heißt, wenn man den Hebel jetzt zum Beispiel nach vorne drückt ein bisschen, dann dreht er sich langsam im Kreis. Der Servo. Mhm. Und wenn man den Hebel ganz nach vorne drückt, dreht er sich schnell im Kreis. Mhm. Und jetzt stellt man sich vor, beim linken Rad ist so ein Servo und beim rechten Rad ist so ein Servo. Das heißt, wenn ich sage, links vorwärts, rechts rückwärts, dreht er sich ganz schnell im Kreis. Super. Oder beide vorwärts, fahrt er vorwärts. Und da kommt eben so ein Funkknoten hinein, damit man natürlich über IPv6 den auch ansteuern kann.
Du glaubst, der wird Weihnachten schon online sein, dieser
Roboter? Ja, wir bauen da dran und das
ist schon zum Weihnachtsgeschäft,
könnte man den schon. Ja, zumindest, wenn das wer haben möchte, soll er sich rühren.
Ja, ich möchte das haben, sofort. Ich möchte am Tisch jetzt mit dem Roboter
umfahren. Naja, und das Interessante ist eben, in diesen Roboter kommt eine virtuelle Maschine rein, so ähnlich wie bei den Handys, ne? Da ist ja eine Java-virtuelle Maschine drin. Wir bauen aber eine Python-virtuelle Maschine rein. Da rennt aber nicht Python direkt drauf, sondern eine C-ähnliche Sprache wird in Bytecode kompiliert. Und damit man jetzt in Python programmieren kann, programmiert man es eben in Python. Dieser Bytecode wird dann durch einen Übersetzer in die C-ähnliche Sprache übersetzt und diese dann in diesen Bytecode.
Geht das in die Richtung schon der grafischen Programmierung dann, was du gesagt hast, oder ist das noch nicht?
Das ist dann der nächste Schritt. Also der erste Schritt ist, die virtuelle Maschine läuft schon auf dem Knoten. Das hat eben den Vorteil, man muss dann nicht den ganzen Source-Code kompilieren vom ganzen System und den rüberspielen, das kostet sehr viel Zeit und Energie, sondern man spielt nur noch die Apps runter. Und es können dann auch mehrere Apps gleichzeitig laufen, wie beim Handy. Das heißt, man hat dann Apps für Roboter.
Roboter-Apps, zum Beispiel Angriff, ja. Verstecken.
Und das kann man sich eben auch so vorstellen, dass diese virtuelle Maschine hat natürlich ihre Umgebung. Das heißt, bei einem Handy hat er einen Bewegungssensor, eine Kamera und so Sachen.
Du hast halt Roboter-Sensoren.
Ja, genau. Und wir haben dann halt auch, wenn man will, Bewegungssensor, Temperatursensor, Schaltsensoren.
Genial.
Und natürlich auch Aktoren, dass er sich drehen kann und fahren kann. Und diese virtuelle Maschine stellt diese Sensoren bereit und die Aktoren. Und in beiden sprichst standardisiert diese Sensoren und Aktoren
geil,
an.
Geil. Das heißt, das Erste, was ich mache, ich kaufe so eine alte Hupe mit Gummiball und montiere die auf den Roboter, sodass der Gummiball vorne ist, und dann lasse ich ihn mit Karacho an die Wand fahren, da gibt es einen Hubton.
Genau.
Und das mache ich in einem Restaurant unter den Tischen.
Ne? Zum Beispiel.
Leute, die mich nerven.
Das Ding ist eine Sixlopan-Steuerung.
Natürlich, ja. Das rennt also über Sixlopan.
Aber ich habe Visionen.
Erzähl deine Vision.
Ja, überlege mal, wenn das über Sixlopan steuerbar ist und dann mit Open Hub unter Umständen, Leute, die jemand an die Türglocke kommt, der Roboter zur Tür macht drauf.
Zum Beispiel, ja.
Wen darf ich melden?
Ja. Ich meine, diese Vitali-Maschine wollen wir dann auch in alle Sensoren natürlich und Aktoren auch einbauen. Erstmal spart man dadurch auch Strom, weil man nur noch kleine Kurzstücke übertragen muss.
Und wenn der Roboter dann auf Treppen steigen kann, kann er mir mein Bier aus dem Keller holen.
Zum Beispiel.
Ausgezeichnet.
Eigentlich sind das dann eben Apps für Smart Home.
Du hast jetzt vorhin von grafischer Programmiermöglichkeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da redet man schon länger davon, aber ich glaube, das ist erst das übernächste Projekt. Es gibt ja von App Inventor, wenn du den kennst, oder auch von Scratch, ja. Das ist so eine Software für Kinder, gibt es eine, wie soll man sagen, eine 2D.
Eine Blocks Engine?
Ja, die schaut so aus, als tust du da jetzt praktisch mit so Flussdiagrammsymbolen oder so wie Lego-Steinen.
Also so fügst wie bei du grafische. Mindstorms. Weil das verwendet ja, glaube ich, LabVIEW oder
ja, in die Richtung, ja. Und das, im Prinzip ist die jetzt, glaube ich, so genannt, dass du sie auf verschiedene Sprachen anwenden kannst, diese Blocksprache, ne?
Ja, ich meine, diese Blocksprache, da gibt es auch den App Inventor von Google, der jetzt wieder an MIT zurückgegangen ist. Der ist noch in Java geschrieben, wir wollen aber keine Java-Sachen verwenden, sondern reine HTML, CSS, JavaScript. Erstens einmal, weil sie schneller laufen und die Lizenzen eindeutig sind, auch in Zukunft. Und natürlich sehr weit verbreitet ist. Die MIT-Leute sind auch schon drauf gekommen, dass das mit Java vielleicht problematisch sein könnte und fangen jetzt an, diese Blocks-Editor und alle grafischen Systeme auf HTML, JavaScript und CSS umzubauen. Dazu ist ein Team von 5 Leuten damit beauftragt bei MIT und natürlich sehr viele Studenten, und die arbeiten daran, und auf Google Code kann man sich das auch schon anschauen, und sobald das eben eine gewisse Qualität erreicht, damit man es auch verwenden kann, bauen wir es natürlich ein für die virtuelle Maschine. Das heißt, diese Blocks Editor-Sprache, das kann man sich vorstellen, durch Baselsteine baut man sich sein Programm zusammen. Daraus entsteht dann ein XML-File, und dieses XML-File kann man dann in beliebige Sprachen übersetzen. Es gibt eben ein XML-Java, das gibt es schon, und wir wollen dann dazu entwickeln einen XML-Python-Konverter.
Das Coole ist halt mit den Baselsteinen, das mache ich täglich in meiner Firma, kannst du wirklich auch am 10-Jährigen sofort Programmieren beibringen. Ne? Der braucht praktisch nichts tippen. Ja, da gibt es diesen Baselstein für Schleife und den für Verzweigung, und genau, da baselt er sein, dann hast du so Löcher für Fühler, ne? Das kannst du direkt mit einem Roboter verbinden. Also das ist eine extrem einfache Art zu programmieren. Und du siehst, und das Witzige, wenn du es dann anschaust, schaut sogar ein bisschen so aus wie Python-Code durch die Einrückungen. Also wenn sich das durchsetzt.
Ja, also sicher mehr programmieren. Also zum Beispiel beim TGM wird es ja schon als erste Programmiersprache quasi auch gelehrt, weil da werden die Schleifen einfach besser sichtlich und solche Sachen.
Naja, und die Idee ist dann eben, ein dezentrales Smart Home System zu generieren, wo eben die Intelligenz des Smart Home Systems nicht in einem Server abgebildet wird, sondern im Netzwerk. Das heißt, verteilt über alle Knoten. Das hat eben den Vorteil, wenn irgendein Element ausfällt, funktioniert es noch weiterhin. Außer halt, das ist ein Element nicht. Und das kann auch der Server sein, der nicht mehr geht. Dann geht aber noch immer der Rest. Das ist die Grundidee dahinter. Und natürlich das Ganze über Apps, die in einer virtuellen Maschine laufen und dann natürlich noch ganz einfach auch zu definieren sind, damit auch Leute, die keine Hardcore-Programmierer sind, das auch grafisch lösen können. Und da entwickelt sich es jetzt hin. Und ja, wir sind eh schon relativ weit. Also
ich möchte will man jetzt, demnächst mehr hören. Dass ein Roboter, jetzt, dass ich jetzt sage, App Bier wegräumen, und der Roboter fährt da mit den leeren Biergläsern in die Küche.
Und holt neues Bier.
Und holt neues Bier, ja.
Also meinen Kindern macht es viel mehr Spaß, dem Roboter Dinge in den Weg zu legen.
Und ihn anfangen lassen,
oder? Ihn anfangen lassen, die Hand hinhalten.
Kinder.
Ihn anzuschreien, oder?
Das ist aber auch noch der Keksdosenroboter, oder?
Ja, ja, der Keksdosenroboter. Okay. Nein, den neuen bauen wir gerade, also die Mechanik.
Wir schreiben nur kurz den Keksdosenroboter für unsere Hörer, die nicht.
Ja, den ich nicht kennen. Ja. Man stelle sich vor, eine sechseckige Keksdose, die ungefähr 20 cm hoch ist, mit links und rechts jeweils einem Reifen aus einem Deckel einer runden Keksdose, der ungefähr 10 cm Durchmesser hat. Da habe ich einen Gummi abgeschnitten von einem Java-Schlauch, also einem Schlauch von einem Motorrad. Der passt nämlich dann genau über die Keksdose rüber, dadurch hat er guten Grip auf dem Holzboden oder wo auch immer. Und vorne hat der Roboter zwei Schalter, wie Insektenfühler. Das heißt, wenn er gerade gegen die Wand fährt, machen beide Schalter Klick, dann weiß er, aha, ich bin jetzt gerade gegen die Wand gefahren. Oder wenn er nur mit einem Fühler an die Wand fährt, weiß er, aha, ich bin links oder rechts gegen die Wand gefahren und hat eben eine einfache Logik drin. Also,
und er kann sich eigentlich um seine eigene Achse drehen.
Er dreht sich auch um seine eigene Achse. Wenn er zurückfährt, fährt er eben einen Halbkreis zurück und fährt dann einfach weiter. Und durch Zufall dreht er sich dann halt einmal in den Kreis. Und er hat nur zwei Sensoren und zwei Aktoren, eben das Immobilien-Servos. Und einen Akku und einen kleinen Computer drin. Und das macht schon ganz viel Spaß. Ja. Und jetzt wollen eben die Kinder was. Das ist schon out, ne? Also, braucht das was Komplexeres. Ne?
Braucht das, okay.
Ja, ich brauche dann ein Infrarot-Board, was ich auf meinen Staubsaugerroboter draufbicken kann.
Hast du so einen Staubsaugroboter?
Ja, ich habe so einen Staubsaugroboter, auch eine Fernsteuerung, das geht einfach über Infrarot. Die Codes sind auch bekannt. Darüber könnten wir auch was steuern. Ich glaube, es gibt so ein ähnliches im Hackerspace in Bratislava. Haben sie einen Staubsaugroboter genommen, irgendwas draufgebaut mit Webcam und allem möglichen, der fährt dann irgendwo dort im Hackerspace rum.
Und saugt den.
Ja, und saugt wahrscheinlich auch.
Naja, bei OS Domotics gibt es ein verwandtes Projekt, das ist eigentlich dazu da, einer möchte seine Videokamera damit steuern und der nimmt auch immer auf bei verschiedenen Linux-Veranstaltungen und hat eben das Problem, mit seiner Infrarot-Fernbedienung kann er die Kamera nicht so richtig steuern. Also wenn er weiter weg ist, geht das nicht mehr so richtig, dann muss er so mit der Hand so hingreifen, da sehen die Leute und dann fürchten sie sich, das ist einer was mit Infrarot und da geht jetzt eine Kamera an und so Sachen, ne? Das möchte ich eben über Sixlopan steuern und dazu bauen wir eben einen Funkknotengerader, der eben Sixlopan auf Infrarot umsetzt und der kann dann eben beliebige Infrarotcodes lernen und diese dann auch über Sixlopan-Befehle übertragen und er möchte eben sowohl über eine Handfernfunkbedienung Sixlopan die Kamera steuern, als auch über das Netzwerk IPv6. Also er kann sowohl über einen Edge-Router die Kamera steuern mit diesen Infrarot-Befehlen, als auch über einen Handsender.
So ein Ding will ich haben.
Das ist interessant, den Infrarot-Empfänger.
Und dieser Infrarot-Empfänger ist ein kleines wie ein Funkmodul. Und als Aktor hat er eben diese Infrarot-Diode, wo er eben die Infrarot-Signale wieder aussendet, die man vorher aufnehmen kann.
Doch, Sender macht auch Sinn. Für alle Gerätschaften, die man nicht direkt anbinden kann, so Audio-Receiver oder sonst irgendwas.
Und der Sender ist nichts anderes wie eine kleine Schachtel mit Tastern drauf. Und pro Taster kann man sich eben ein Core-Protokoll hinterlegen. Taste 1 sendet eben ein Core-Protokoll Taste 1 an. Oder was auch immer. Ja. Also man muss sich vorstellen, Core ist eine RESTful-Applikations-Protokoll. Das kennt eben, wer RESTful kennt, von HTTP her. Es gibt eben GET, das ist eben, gib mir die Daten, die du hast. Dann gibt es Delete, lösche die Daten, Put oder Post. Also mit einem kann ich neue Ressourcen anlegen und mit einem kann ich Ressourcen befüllen. Was ist eine Ressource? Eine Ressource ist nichts anderes wie eine URI. Eine URI kann man sich vorstellen wie eine URL, eine Webseite, die man sozusagen ansurft. Schrägstrich, mit wem will ich reden? Zum Beispiel mit dem Temperatursensor. Schrägstrich, mit welchen? Mit dem fünften. Und wenn ich davor noch GET schreibe, heißt das, gib mir deine Temperatur. So kann man sich RESTful vorstellen. Und wenn er noch einen Namen hat, der Sensor, kann ich ihn natürlich mit Put befüllen.
Macht schon einen Sinn.
Macht schon einen Sinn. Wenn ich jetzt einen Temperatursensor zum Beispiel kaufe und der heißt Temperatursensor 1, dann ist es nicht sehr innovativ. Dann kann ich sagen, nein, du heißt jetzt. Aber du kannst den Namen ändern. Das macht natürlich keinen Sinn. Du kannst beliebige Variablen hinzufügen zu diesem Sensor und kannst natürlich auch zum Beispiel die Koordinaten hinterlegen, die GPS-Koordinaten in Variablen. Auch wenn der Sensor davon keine Ahnung hat, sagst du, okay, jetzt hast du eben eine Variable dazu, die heißt GPS, und dann sagst Länge, Breite und vergibst ihm die Koordinaten. Obwohl das der Programmierer nicht vorgesehen hat. Das heißt, durch RESTful kannst du ihm eine kleine Mini-Datenbank aufbauen, ohne dass der Sensor davon weiß jetzt noch. Der bildet das dann einfach in sich ab, durch diese RESTful-Services.
Die Datenbank ist dann auch in der Node.
Die ist in Node drin, ja, ja. Das sind nichts anderes wie Wertepaare. Also ein Name bekommt einen Wert. Was viele kennen werden, das nennt man auch JSON-Protokoll. Im Internet. Ja.
Was dich vielleicht interessiert, Harald, ich habe jetzt eine App entdeckt im Android Store. Die heißt Open Garden, glaube ich, war der Name. Und das erzeugt mit den WLANs und Bluetooth von diesen Geräten, die eben Android unterstützen, ein Mesh-Network, dass man quasi mit dem Internet von zu Hause eben zum Beispiel auch im Garten rauskommt, weil dazwischen irgendwo das Tablet liegt oder das Handy liegt und dadurch die Reichweite halt über das Gerät nachher erweitert wird. Zusätzlich habe ich gesehen, dass es glaube ich über Backbones also zulässt, also quasi zwar Schnittstellen findet, auf die ihr nachher quasi ins Internet zugreifen kann. Ja, vielleicht für die interessant, du hast ja schon ein paar Android-Geräte.
Mhm.
Ja, ich habe es recht interessant gefunden, dass man jetzt dort in diesen Weg geht, mittlerweile. Weil ich habe das davor eben eher nur aus diesen Sixlopan oder eben Zigbee und solchen Gerätschaften, wo das eben dann auch zum Tragen kommt.
Ja, ich meine, WLAN kann ja Mesh-Protokolle fahren. Klar, ja. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass die Hersteller das nicht unterstützen oder nur schlecht unterstützen. Und man findet sehr viele WLAN-Router, speziell im Consumer-Bereich, die können zwar Meshing, aber nicht wirklich. Ja. Das ist natürlich ein großes Problem und die Hersteller haben auch kein großes Interesse daran, Meshing wirklich zu unterstützen, weil dann könnte man sich auch wirklich große Mesh-Netzwerke aufbauen. Das würde aber wieder den Providern schaden, weil wozu braucht man dann einen Provider? Ne? Und da gibt es auch wirklich Statements im Internet, wenn man die liest, dass gewisse Hersteller daran gar nicht interessiert sind, dieses Meshing-Protokoll wirklich real und korrekt abzubilden. Natürlich hat WLAN auch ein zweites Problem, warum es für Smart Home nicht so geeignet ist. Es lässt sich halt schlecht skalieren. Das heißt, man kann an einen WLAN-Knoten nicht 100 Sensoren dranhängen. Ja? Dann ist es zu. Da gehen 10 oder 20, dann ist es aus. Allerdings gibt es schon WLAN-Sensoren und Aktoren. Zum Beispiel von einer Schweizer Firma gibt es einen Gartensensor. Ne? Den steckt man in die Erde rein. Der misst sowohl das Licht von oben, die Temperatur und die Luftfeuchte im Boden. Wird mit einer Batterie betrieben und kommuniziert über wirkliches WLAN. Ist nicht ganz günstig, aber er dürfte funktionieren. Wie lange die Batterie hält, weiß ich nicht. Da haben wir aber recht eine hübsche Webseite. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Das können wir dann
aber in
die Shownotes. Posten. Ja, es ist recht gut erklärt, wie das aber funktioniert.
Da würde ich also schon zum Sixlopan tentieren bei so einem Sensor.
Ja, natürlich. Ja. Sie haben es mit WLAN gelöst, weil sie entweder davon nichts wissen oder. Ich meine, WLAN kennt denn jeder, Bluetooth kennt denn jeder, aber Sixlopan kennen nicht sehr viele Leute. Das liegt auch daran, dass das Ganze noch in Entwicklung ist. Wobei man sagen kann, es ist ein äußerst fortgeschritten. Es ist im Prinzip ist schon alles erledigt, bis auf das Routing. Wobei das Routing wird meistens das Rollprotokoll jetzt verwendet. Das ist schon ein Standard jetzt mittlerweile. In Version 13, noch immer Draft. Aber es dürfte vielleicht heuer noch, bin ich mir nicht mehr sicher, aber spätestens nächstes Jahr dürfte es wirklich final werden. Und dann bedeutet das, wenn Sixlopan draufsteht, ist es auch drin. Und wenn Sixlopan Roll steht, dann bist du auch sicher, dass es unter den Herstellern auch kompatibel ist, so wie IP. Das heißt, wenn IP draufsteht, weißt du, das funktioniert. Und wenn in Zukunft Sixlopan draufstehen wird, wird das auch kompatibel sein.
Ja, zumindest was den Funk angeht. Und was Sie wieder drüber sprechen?
Naja, das Sixlopan ist nicht der Funk gebunden. Sixlopan kann man auch über Kabel fahren.
Okay.
Sixlopan ist eigentlich zwischen, also OSI-Modell, falls ihr euch erinnert,
ja.
Gibt es die Schicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich.
Ja, das heißt, manchmal.
Schicht 1 ist physikalische Schicht, das bedeutet, wie kriege ich ein Bit drüber. Ja? Schicht 2 sind MAC-Adressen, das heißt, da kann man schon über MAC-Adressen reden. Schicht 3 ist dann die IP-Adresse, 4 ist dann schon, was rede ich über IP, ne? Also TCP,
genau,
UDP oder irgendwas.
Dann wieder unterscheiden,
und ja. Dann gibt es eben Streitereien, kann man nicht sagen, aber dann wird es eben aufwendig, deswegen verwendet ja Linux nur 5 Schichten und nicht diese 7 oder 8. Die fassen dann Schichten zusammen und das nennt man dann Application Protocol. Und bei den Funknoten kann man sagen, wie dem Sixlopan verwendet, wobei man sagt, Sixlopan ist eigentlich ja nur eine kleine Zwischenschicht zwischen Mac Layer zwischen 3 und 4. Entschuldigung, zwischen 2 und 3. Also das hängt nur zwischen MAC-Adresse und IP-Adresse drin, Sixlopan.
Mhm.
Drüber und drunter ist es ein normales IP. Und normale Technologie wie übertrage ich Bit, ja.
Ja, und alles, was drüber ist, irgendwann haben sie wieder eigene Protokolle.
Haben sie kein eigenes Protokoll, du kannst doch HTTP drüber fahren, Webservices, alles.
Ja, kann man schon, aber wenn du ein von irgendeinem Hersteller was kaufst und von einem anderen Hersteller, wären sie theoretisch kompatibel, aber wenn sie andere wieder andere Application-Protokolle fahren?
Ja genau, und aus diesem Grund wurde eben das Core-Protokoll entwickelt, auch von der IETF, also patentfrei und frei verfügbar.
Ja, also auf das muss man dann auch achten.
Auf das muss man dann sehr achten, dass Sixlopan, kannst du dir vorstellen, okay, das ist so wie IP, und Coop kannst du dir vorstellen, ja, das ist so wie HTTP, ja, nur halt für Funknoten, fährt aber über UDP. Aber es ist kompatibel, das heißt, du kannst dir mit jedem Browser jede Seite im Web anschauen. Ja? Und das ist so das Gleichnis mit Coop.
Fast immer.
Fast immer. Und bei Coop ist es genauso gedacht, das heißt, wenn jemand Coop redet, müsste auch theoretisch jede Applikation, die Coop kann, mit deinem Coop-Gerät reden können. So kann man sich das dann vorstellen. Ne? Das ist so die Idee hinter Sixlopan und Coop.
Ja, also immer auf die Kommunikation achten.
Ja. Naja, und eben wie gesagt, ist es nicht der Funk, hat sich das nicht der Funk spezialisiert, sondern es gibt es auch über RS-485. Oder, also RS-485 ist eine Zweitradschnittstelle, wo man eben Gebäude vernetzen kann oder Wohnungen. Zum Beispiel, wenn man schon einen KNX-Bus mit Zweitrad hat, kann man dort natürlich genauso Sixlopan drüber fahren, wenn man möchte. Ne?
Okay, also alles, was so da ist.
Alle Drähte, die man so in der Gegend liegen hat, kann man dann dazu verwenden. Ne?
Also theoretisch wäre es ja auch möglich, dass man es über PowerLAN tunnelt, oder?
Ja, genau, dann kann man es auch über PowerLAN fahren.
Da wird dann wieder wahrscheinlich was Proprietäres dazwischen, das Tunnel, oder?
Nein, nicht. Da gibt es ein Konsortium. Da sind drinnen Maxim, Dex Instruments und noch drei große Chip-Hersteller. Fällt mir schon wieder nicht ein, entweder heißt es G3-Konsortium oder G9. Man findet es aber im Internet. Ja. Und die haben sich auf ein Standardprotokoll geeinigt, nämlich Sixlopan.
Okay, die Frequenz und alles, was sie so drüber.
Das ist der nächste Knackpunkt, ja.
Weil was man so kriegt, das Powerline-Adapter sind ja auch wieder alle inkompatibel.
Ich rede jetzt von industriell Powerline, nicht von dem, was man kennt, wo man daheim ein IP-Netz aufbaut, sondern das ist für industrielle Anwendungen gedacht. Da gibt es in Europa das Frequenzband ABC, wer sich da auskennt. Allerdings im Rest der Welt sind weitere Frequenzen auch noch definiert und in der EU leider nicht. Ja. Das ist auch der Grund, warum sich momentan Sixlopan über Stromnetze nicht so verbreitet in der EU, weil wir leider durch die momentane Regulierung zu wenig Datenrate haben. In den Industrie-Powerline-Communication-Netze. Ja. Das heißt natürlich, Industrie-Powerline muss man sich so vorstellen, das geht nicht nur in der Wohnung, sondern das geht auch über Straßenzüge hinweg. Das ist eben der Unterschied.
Die brauchen sich auch mehr Daten auch dann.
Naja, natürlich, die gehen auch über Trafostationen drüber.
Ja. Wenn sie tausende Lichter darüber verbinden wollen.
Mhm. Aber in Amerika ist es erlaubt, diese höhere Datenrate in Europa, nur die niedrige Datenrate, das heißt im Prinzip bei 9,6 ist der Schluss, 9600 Volt, ne? In Europa momentan. Und das behindert das natürlich ein bisschen. Ne?
Das ist noch interessant, ja.
Damit wollte ich aber jetzt nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn. 6LoWPAN hat nichts nur mit Funk was zu tun, sondern das kann man auf jedem Medium fahren. So wie IP.
Die Security-Sachen sind auch in 6LoWPAN direkt.
Ja, man kann entweder im unteren Layer fahren, wobei 6LoWPAN baut über Funk auf 802.15.4, wer das kennt, hat das schon eine Verschlüsselung, eine Punkt-zu-Punkt AES-Verschlüsselung. Wenn man sagt, na, das ist mir zu wenig, kann ich auch IP6 Security fahren, ne? Mit pre-shared Keys. Da muss man sich aber auch im Klaren sein, wenn ich die Keys wechsle, bei 868 MHz habe ich nicht so viel Bandbreite, dauert ein Key-Change im Netzwerk 7 Sekunden. Was natürlich relativ lang ist für IP-Netz. Ne? Bei 2.4 geht es natürlich weit schneller dann. Ne? MHz. Weil da kann man dann bis 2 Megabit fahren, aber auf 868 fahren wir nur mit 20 Kilobyte pro Sekunde. Ja.
Danke, Harald.
Meine restliche Hardware kann ich wahrscheinlich als nächstes Mal oder was erzählen.
Sprich nur, was das für eine Hardware ist.
Das ist eine AirGrid M2 High Power.
Und das schaut aus wie eine Fernsehantenne.
Ist eine Wi-Fi-Antenne. Das ist nicht die Antenne an sich, das ist nur das.
Und allerdings. Und was tut das?
Das soll Internet machen.
Ah.
Die Firma OpenGrid, die macht Richtfunkantennen, ist eigentlich für Provider gedacht.
Ja, also im Grunde kommt das dann ins Funkfeuernetz und in dem Sinne ist man ja nachher auch Mitprovider.
Ja, sagst du, das sind keine kaum Consumer-Produkte. Das ist eine WLAN-Antenne, da ist auch ein kleiner, was ist da drin, ein Kode-Prozess oder ARM-Prozess oder so irgendwas.
Dann ja, und hat auch ein bisschen mehr Power als ein normaler.
Ja, das dürfen wir jetzt nicht zu laut sagen.
Das heißt, du sendest und empfängst damit ein WLAN, also ein Internet über Kurzwelle oder über Richtfunkstrecke.
Ja, das ist ein ganz normales Richtfunk, 2,4 GHz Netz.
Von Spezifikation soll sie 100 Kilometer weit gehen.
Und wenn ein Vogel da reinfliegt, wird er dann automatisch gegrillt und fliegt als Grillhändler runter? Oder kannst du sonst irgendwelche Sachen machen?
Ja, ich glaube, so hoch kann man das nicht trennen.
Ah. Die Federn werden abgesprengt.
Oder wenn du das jetzt auf einen Kindergarten richtest, haben die dann alle Kopfhörer automatisch?
Habe ich noch nicht ausprobiert. Also laut Forschung, nein. Also laut Studien tut sich da nichts. Also es gibt noch keine Studie, die da irgendwas Richtung sagt. Zumindest keine, die nicht gefälscht.
Und du kannst das jetzt auch nicht so in den Himmel richten und plötzlich tut seine Drohne dann runterfallen, weil irgendwie ihr Signal übersteuert wurde von dem Ding.
Glaube ich nicht, also ein bisschen Satelliten rauf, den wird die jetzt auch nicht stören. Und ich glaube, der Zeigefinger jetzt wird auch nicht reflektiert.
Man kriegt einfach auch schöner, ich habe so eine Antenne auch, nicht das Modell, sondern eine andere. Man kriegt wirklich feine Distanzen zusammen mit einer sehr guten Auflösung. Auch dass er noch gerichtet ist, das heißt, es ist keine Rundstrahlantenne, sondern man muss zu Hause im Netzwerk kennen, wo nach der zweiten Marsch der Schluss ist, sondern es eben Outdoor-Antennen. Die gehen schon hübsch weit.
Ich finde es immer so witzig, wenn über so Antennen gesprochen werden, dann reden die Leute sofort so wie der Horst jetzt, ja, die Strahlung und so, ja. Oder wow, du hast einen WLAN-Router.
Ja, genau. Ich rede über Möglichkeiten, wie man mit Unfunk treiben kann.
Aber zum Beispiel wenn einen Vergleich, ja, ein WLAN-Router darf nicht mehr wie 100 Milliwatt senden. Ja. Das ist jetzt halt eine Zahl, ne? Ein Handy, ja, darf je nach Region zwischen 2, 5 Watt und in manchen Ländern noch 10 Watt senden. Ich glaube, in Europa sind es 2 oder 5 Watt, je nach Land.
Das trägst du immer ganz nah am
Körper? Das trägst du immer nah am Körper oder manchmal auch nahe beim Kopf, so 1 cm weg. Ja? Und wenn man jetzt sagt, naja, okay, 20 Watt durch 100 Milliwatt sind ganz viele Handys. Ne? 20 durch 0,1, das sind 200. Ne? Also es war jetzt bei 20 Watt. Wir haben jetzt 10 Watt zum Beispiel, maximal in Amerika sind 10 Watt erlaubt, dann wären da schon 100 Handys. Also 100 WLAN-Knoten wäre ein Handy. Wenn ich sage 2 Watt, ja, dann wären es noch immer 20. Ne?
Ja, und vor allem wenn es gerichtet ist, dann kommt man sowieso nicht dazwischen.
Ja. Also man kann sagen, 20 WLAN-Stationen wären ein Handy. Das Richtwert.
Ja, also ein so ein Haus ist so viel wie zwei Handys.
Naja, aber du müsstest alle 20 Stationen gleichzeitig einen Zentimeter von deinem Ohr weg installieren, was sehr schwierig wird.
Der Riesenvorteil von diesen Antennen, dass sie gerichtet sind, sie haben einen Access Point drinnen, das heißt, du hast die Antenne am Dach und gehst dann mit einem ganz normalen LAN-Kabel ins Haus. Cool. Wenn du einen Access Point hast, dann musst du dann den Kabel legen und bei eben, was sind es, 200 Milliwatt, die ein Router in Österreich haben darf, und du hast eine 10 Meter Antenne, da kommt oben bei der Antenne am Hausdach schon gar nichts mehr an. Wetterfeste Router, die da oben einfach drinnen eingebaut sind, für Richtfunkstrecke konzipiert sind. Man kann auch DD-WRT und OpenWRT, also mal WRT-Router, die da drinnen sind, kann man installieren.
Und ich glaube, die verwenden eher ein DD-WRT.
DD-WRT wird von vorher verwendet. Die Distribution. Ganz, ganz feine Geräte.
Also ich habe so eine Richtfunkstrecke betrieben.
Sollte jeder haben.
Am Land.
Ist auch recht günstig.
Ja.
Über 5 Kilometer war das gar kein Problem.
Ja, ich habe meine auf meinem Wohnwagen drauf.
Also dass du im Wohnwagen Internet hast.
Dass ich im Wohnwagen Internet habe, weil.
Aber dann brauchst du einen anderen Punkt, zu dem du sendest, oder?
Ja,
tust du die einfach so wie
ich drehe einfach mal in den Kreis und schaue, wo offene WLAN sind.
Und das holst du dann.
Ich war jetzt am Attersee, das WLAN, das ich gefunden habe, war 18 Kilometer entfernt. Anhand der Bindistanz misst er sich aus, wie weit das ist. Das war 18 Kilometer entfernt. Ja. Im Grunde genommen war es mir egal. Ein offenes WLAN und man
und du hat hast einfach surfen können. Genial.
18 Kilometer ist nicht schlecht. Ich glaube, das wird so der nächste Knoten, den man gescheiter reißen läuft, so 2 Kilometer dort gerade.
Kommt davon, was dazwischen hast.
Ja, also.
Also, wenn du in Wien auf einem hohen Haus bist und
sich Kontakt hast, sollte man sich Kontakt noch zusammenbringen.
Wie gesagt, laut Spezifikationen sind wir ausgetestet einmal in. Keine Ahnung, in einer Wüste haben sie 100 Kilometer zusammengebracht. Wie sie das schaffen mit der Erdkrümmung, dann schon ist fraglich, da müssen sie schon zwei sehr hohe Punkte haben, aber. Ja, das sollte möglich sein.
Ich glaube, die haben einen Baumgartner dazwischen gehabt.
Jo, wir haben zwar Meldungen gesammelt, aber dank der seltsamen Google Apps können wir sie nicht lesen. Also der Android Google Plus App. Ja, die zeigt nämlich die Kommentare nicht an zu einer Meldung. Hat jemand von euch irgendwas Berichtenswertes, was er unbedingt wiedergeben möchte?
Ich bin jetzt letzte Woche oder vor anderthalb Wochen auf Crowdfunding zu einem Computerspiel gestoßen, das ich recht interessant finde. Die sind jetzt erst seit ein paar Tagen bei Kickstarter.
Ja.
Davor wollten sie es ohne Kickstarter versuchen. Mhm. Die haben in diesen anderthalb Wochen oder zwei Wochen 1,8 Millionen zusammengekriegt.
Also welches ist das? Das Baldur's Gates mäßige?
Nein, das ist von Roberts. Der hat davor die Spiele gemacht, Wing Commander und Freelancer. Weiß ich das
okay,
Freelancer?
Ja.
Also cool. es wird eine Mischung aus Freelancer.
Wird wieder so eine Weltraum-Opera-Saga?
Ja,
es wird
Open World, Weltraum und
darf man das RPG. Noch sponsern?
Ja, es ist noch offen.
Ich also es ist noch auf Kickstarter?
Tage oder 18 Tage okay. ist es noch offen. Das kann auf Kickstarter oder auf der Seite direkt.
Mhm.
Und
du hast mitfinanziert?
Ja,
oder?
Natürlich. Ich habe Fischer überzeugt, dass die auch mitfinanzieren.
Ja.
Er verspricht ja
das. Und ist irgendwas mit Linux dabei? Oder?
Er hat geschrieben, also erstmal ja. PCs, nur PCs, ja. keine Konsolen.
Mhm.
Das ist ihm sehr wichtig. Für Windows wird es auf jeden Fall
kennen. Ja.
Er hat aber in Aussicht gestellt, dass es für Mac und Linux auch verfügbar machen will.
Gleich sofort oder erst ab einem Stretch-Goal?
Also es dauert noch 2 Jahre,
also,
bis es fertig ist. Also
bis dahin
ja, es auf Kickstarter so ziemlich häufig schon. Das ist wirklich für alle Plattformen.
Schreibst du auch dann Linux
und Mac? Ja, ich finde das sehr gut. Also das ist super. Naja, geht da sehr auf die Wünsche ein von den PC-Games.
Sehr gut.
Und
also wir kriegen die Spiele unserer Jugend jetzt auf modernen Plattformen.
Genau. Und der Name ist ja auch noch erwähnt. Das heißt Star Citizen Squadron 42.
Okay. Die kommt hoffentlich in die Shownotes.
Kommt in die Shownotes, ja.
Die Website ist aber Robert Space Industries.
Okay, aber ich müsste auf Kickstarter also finden eigentlich.
Du müsstest
sonst schickst du mir notfalls einen Link.
Ja, auf jeden Fall.
Super, ja.
Habe ich die übersehen? Ja, das erinnert mich ja.
Ja, verspricht ja der Wahnsinn im Spiel, also.
Und allein die Versprechung, dass Falter jetzt erst 2 Jahre lang Weihnachten und freust dich schon drauf.
Von Freelancer.
Okay,
ich habe es sehr schade gefunden, dass das
einfach im Multiplayer so geschlagen ist eigentlich, weil jeder hat sich seinen eigenen Server.
Und das wird jetzt versprochen, ein Multiplayer-Freelancer.
Es wird aber auch eine Kampagne geben.
Also alle werden glücklich.
Es wird alles geben.
Was will man da mehr?
Cool. Ja, ich habe ja auch noch zwei Sachen gekickstartet.
Bitte, sprich das über dein...
Das habe ich wieder daran erinnert.
Dein Mäzentum.
Genau, das eine war dieses, wie hat es geheißen, Project Eternity.
Das war so Baldur's Gates. Ja, das war ja von dem Baldur's Gates und Icewind Dale machen
zum Teil. Ja, die hat alle möglichen Sachen gemacht.
Also so schöne Grafik-Roleplaying-Games auf 2D-Hintergrund, ne?
Ja, das würde sowas...
Kämpfen,
ist 2D, zwar nicht wirklich 3D, aber so ein, halt so ein, wie heißen die ganzen Grafiksachen, so ähnlich, so ein 2,5D, so da.
Also so, ja, so gezeichnete Hintergründe und kleine
schon Figuren. Schon irgendwie 3D-like, aber halt ohne freie Kamera oder so.
Ja.
Aber ja, es ist halt auch noch nicht wirklich was fertig, es sind nur Videos, sondern schaut ziemlich cool aus. Also wenn man irgendwelche Rollenspiele mag, in die Richtung mit Baldur's Gate, die ganzen Klassiker.
Du hast von zwei gesprochen, das
war genau, das eine. Das war nur das eine. Das andere, wo ich dann drüber gestolpert bin, weil der hat schon eine Million auch.
Also die werden schon mehr finanziert.
Der, der ist jetzt, glaube ich, schon. Ich glaube, der ist jetzt auch schon abgeschlossen. Ich habe da, glaube ich, 8 Stunden, bevor es fertig war, gesehen.
Gerade noch mal. Mit wolltest du auch noch deinen Schärflein drauflegen.
Genau, dass ich nächstes Jahr vielleicht oder übernächstes Jahr dann auch eine Version davon kriege.
Ohne warten zu müssen.
Genau. Das zweite, das ist noch nicht ganz so gut finanziert. Ich glaube, es geht noch ein paar Tage. Das nennt sich More. Ich habe vergessen, für was es steht. Das ist, falls jemand kennt, Master of Orion
2. Ja, sicher, ja.
Das ist
war so das Kickstarter oder war das Indiegogo?
Das war Kickstarter.
War das Kickstarter, ja. Okay. Ja.
Und die haben jetzt, sie haben sich zwar schon finanziert oder fast. Ich glaube, sie haben sich schon fertig finanziert, aber sie wollten auch nur 50.000 oder so und haben jetzt
60.000,
weil sie schon das halbe Spiel fertig haben, das eigentlich so und schon just for fun machen. Es sind irgendwelche Polen, Deutsche und Amerikaner.
Und wenn ich mich richtig erinnere, sie wollen ziemlich genau Master of Orion 2 nachbauen.
Ja, also irgendwie das, was sie schon fertig haben und was man im Video sieht, das ist praktisch dasselbe Gameplay, nur mit viel coolerer Grafik, mit 3D-Weltraumkämpfen. Aber
rundenbasiert, bitte.
Und rundenbasiert natürlich, das ist ja das
rundenbasierte Kämpfe,
coole ganz, ganz Klassiker. Ja, also anscheinend schaffen die es wirklich gut, das alte Spielprinzip da reinzubringen und halt schön aufpoliert und Linux natürlich auch dabei. Aber ich glaube, sie brauchen noch ein bisschen mehr, dass sie gleich am ersten Tag auch eine Linux-Version verfügbar machen, sonst kommt die später.
Und da hast du auch mitfinanziert?
Da habe ich auch mitfinanziert. Die sind relativ günstig, die kosten, glaube ich, so, da kriegt man schon ab $10 oder so, kriegt man dann das Spiel.
Und dann auf zu Kickstarter.
Und sie wollen nicht viel, sie haben schon, sie haben jetzt, glaube ich, noch einmal die ganzen Zusatzstufen verringert, dass sie das früher machen mit weniger, weil sie noch wenige Leute gefunden haben. Also, das muss man auch noch schnell nach in die Stunde zahlen, falls es noch finanzierbar ist.
Und falls nicht, dass man halt weiß, wo man es dann kaufen kann für Geld.
Genau, das soll dann, ich glaube, Ende 2013 schon fertig sein, weil sie ja schon die Hälfte haben.
Ich sehe eine rosige Zukunft des Computerspiels entgegen. Also mit.
Ja, es gibt sehr viele coole Sachen auf Kickstarter, wie ich gemerkt habe. Und was es aber auch noch gibt, was in die Richtung, wenn wir bei Crowdfunding sind, das nennt sich, ich muss meinen genauen Namen nachschauen. Ja, das ist das Zeug. Freedom Sponsors.
Freedom Sponsors.
Genau, ah, ja. Das hat auch Richard Stallman darüber.
Entschuldigung, deine Kamera klickt nicht mehr.
Ja, ich hab genug.
Also, okay.
Danke.
Das ja, geht uns schon direkt ab. Und Freedom Sponsors ist, wie der Name schon sagt, für freie Software. Also im Grunde, man kann, wenn man irgendwie einen bestimmten Bug in einer Software hat, den man stört oder irgendein cooles neues Feature will und die Entwickler halt auch nicht so viel Geld haben oder es halt freiwillig
keine Zeit oder keine Lust Zeit,
oder sie halt was anderes die machen wollen in der Zeit, kann man Geld für Bugs sponsern. Das heißt, man nimmt einen Bug-Report und sagt, ich zahle jetzt $50 oder so, wenn ich das
will. Und dieser Bug-Report ist an ein gewisses System gebunden oder das ist total offen? Oder
das ist, glaube ich, ziemlich offen.
Ich habe da oder
so viel Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Was es momentan gibt, ist praktisch nur Jenskins und ja, Eclipse ist das, was ich so finde von den Sachen, die jetzt gesponsert wurden. Wobei da ein Sponsor-Ding dabei ist mit $0.
Aber immer eine schöne Möglichkeit, dass ich jetzt gezielt freie Software ohne genau. Programmierkenntnisse, dass ich sage, da habt ihr $5, bitte, hoffentlich wird dieser Bug bald gemacht.
Ja, es ist halt anscheinend leider nur für irgendwelche Bug-Reports. Das heißt, irgend sowas wie Kickstarter, dass man ein neues Projekt vorstellen kann, das man nachher frei machen will, ist es anscheinend nicht dafür.
Ja, aber wäre eine schöne Möglichkeit für jemanden, der jetzt ein freies Softwareprojekt angestoßen hat, dass der dann auch zum Einkommen kommt. Ne?
Ja, aber also, du brauchst halt genügend User.
Ja.
Das heißt, wenn du ein größeres Softwareprojekt hast schon und du wissen willst, was jetzt wichtig ist zum Bugfixen, gab es ja bis jetzt immer diese Voting-Systeme, die waren schön und gut, aber es ist halt praktisch, wenn du ein bisschen Geld noch zusätzlich kriegst und daran siehst, wie viel den Leuten das überhaupt wert ist, einen Bug zu fixen.
Genial, ja. Ja. Und dieses Free Sourcing selbst hat nichts mit Kickstarter zu tun, also ein komplett eigenes
System. Das ist komplett eigen, das ist das Freedom Sponsors.
Freedom Sponsors, okay.
Und kann man da Feature Requests machen? Also so wie es eben bei diesen Bug Reports in
ihrem. Also an und für sich sollte das auch gehen, dass man braucht, glaube ich, nur einen Link zu einem Issue geben und kann dann was dazu spenden. Das sollte also im Grunde auch für irgendwelche Feature-Requests gehen. Also alles, wo es schon ein Projekt gibt.
Ubuntu hat ja so ein Riesensystem, mit dem du auch Feature-Requests und Blueprints verwalten
kannst. Also das Launchpad, ja. Drin. Ich finde es aber nicht so übersichtlich für viele Sachen.
Übersichtlich ist nicht, aber das Coole ist, du kannst dann die eigene Source-Code-Verwaltung doch wieder woanders haben und das Launchpad sozusagen nur als Issue oder Bug-Report oder Wunschliste
nehmen. Ja, weil was Ubuntu jetzt gemacht hat mit dem neuen, ist ja, dass sie spenden wollen. Wenn du einen Download machst, kannst du, kommt gleich mal so ein nerviger Spenden für.
Neck-Screen.
Ja, und dann davon auswählen, für was man wie viel spenden und es dann mäßig irgendwie $2 pro Bereich, dass man so $10 spendet oder $20 spendet.
Wird man sehen.
Ja. Es gibt halt wieder nicht zurückgehen an die Sachen, sie spalten sich immer mehr ab. In der neuesten Version haben sie auch den Gnome-Online-Account rausgehauen, eine eigene wieder eingebaut. Und wird sich zeigen, wo Ubuntu hingeht. Sie bauen halt irgendwie alles wieder, sie erfinden irgendwie immer wieder das Rad neu. Das ist irgendwie so das Not-Invented-Here-Prinzip. Wir verbessern nicht jetzt irgendwas von Gnome, weil da irgendwas fehlt, sondern wir bauen es halt neu.
Bei Crowdfunding wollte ich auch noch davon eingehen, es ist immer von Crowdfunding und Kickstarter die Rede. In Europa haben wir da ein Problem, es darf zwar jeder Geld hinspenden, aber Projekte darf man nur einreichen, wenn man eine Firma in Amerika hat. Ja. Das heißt, die Amerikaner oder auch die amerikanische Wirtschaft oder wer auch immer, dort profitiert, ich meine natürlich der Spender profitiert auch, aber es kreative Köpfe in Europa tun sich schwer, ne? Und diese Idee hat sich eben verbreitet und es gibt jetzt eben auch verschiedene Plattformen in Europa, zum Beispiel Incubator.
Incubator ist ja europäisch, gibt's also gibt es auch native Apps für iOS, glaube ich.
Ja, MySharePass gibt's, dann Plink, StartNext und VisionBaker, das sind so mal die verbreitetsten. Ne? Es gibt aber, glaube ich, dann noch in der Schweiz jetzt einen neuen, da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Also ich wollte nur darauf hinweisen,
es gibt auch europäische
Plattformen, die man unterstützen sollte und vielleicht auch mal versucht, auch wenn es vielleicht schief geht, weil eben zu wenig User dort sind, auch mal dort Projekte einreicht, dass das oder mehr an Dynamik bekommt.
Was ich gehört habe, ist, in Europa sind es ja meistens mehr die kreativen Projekte, also Kunstprojekte oder Filme und Musik, die gesponsert werden sollen. So irgendwelche neuen Produkte oder Dinge sind halt meistens aus Amerika. Irgendwer ein neues Produkt auf den Markt bringt und dort sind die eigentlich alle auf Kickstarter und Bananen finden man hauptsächlich Kunstprojekte.
So, wenn du auf Indiegogo schaust, das ist ja nach Kickstarter eine der größeren Plattformen, weil ich glaube, sie rechnet in Dollar ab und die hat halt im Gegensatz zu Kickstarter eben auch mehr einen Fokus auf Kunstprojekte oder künstlerische Aufrufe. Da findest du dann auch uroft Projekte, die sogar gezahlt werden, wo halt irgendeine Studentin sagt, ja, bitte gebt mir Geld, damit ich aus Österreich wegkomme und zurück in die USA fahre. Und dann gibt er wirklich mehr $1,000 an.
Nur verschwinden.
Ja, also,
bitte geh.
Nein, also sind so hell. Also ich habe einfach gesucht Vienna und dann so ganz viele Kunststudenten, der lebt jetzt irgendwo in Mississippi oder so und ja, er möchte unbedingt auf dieses und dieses Konzert oder Talentwettbewerb in Österreich fahren und dann sucht er über Indiegogo Sponsoren, die ihm den Flug und das zahlen. Ne? Also
irgendwelche, die monatelang im Rumfahren wollen, irgendeine Doku drehen. Oder
ja, genau, ja, also sowas findest du viel. Oder ja, die eine Platte machen wollen oder Musik.
Findest du irgendwie schade, dass es da relativ wenige Produktideen dann gibt? Ja. Das, was dann die europäische Wirtschaft ankurbeln würde.
Ja, wir werden Harald seinen Roboter dann in eine europäische Plattform, in die Biertaucher-Funding. Okay.
Ja, es ist eben auch leider so, dass eben hauptsächlich Kunstprojekte gefördert werden. Wobei viele Plattformen alle Projektarten zulassen und nur ganz wenige sich auf Kunstformen spezialisiert haben. Ja. Allerdings bei den wenigen Plattformen wie bei MySharePass oder wenn man da nachschaut, gibt es 80% Kunstprojekte, 20% restliche Projekte und davon sind vielleicht 1% Technikprojekte.
Ja, ja, das ist interessant. Das ist in Europa einfach die Philosophie so. Gesponsert, Kunst sponsern und alle anderen Sachen halt selber Kredit aufnehmen.
Naja, ich glaube, dass das noch ein bisschen dauert, bis jemand kommt und ich mache jetzt eine reine Technik-Crowdfunding-Plattform.
Ja, das wird sicher noch kommen. Wir könnten eine Crowdfunding-Plattform crowdfunden lassen.
Genau, ja. Auf allen Crowdfunding-Plattformen. Ja. Eine gescheite Crowdfunding-Plattform. Es gibt sicher so viel Geld. Naja, ich kann noch einfließen lassen, ich war in, also zwei nette Sachen, ich war im Kino, ich habe Madagascar 3 gesehen, in einem, ja, ich gestehe, ich schaue mir gerne solche Filme an und war ganz gut. Nein, es war eine sehr nette Parodie von Edith Piaf drin, Rien, je ne regrette ni rien, dieses Lied, also wirklich sehr lachen müssen, dass dann halt so eine böse Tierfängerin singt das dann halt, einfach recht witziger Humor. Und dem Florian ist etwas passiert, was in Folge 73 dem Johnny passiert ist. Nämlich er wurde von aufdringlichen Publizistikstudenten interviewt. Also wer auch interviewt werden will, die sind anscheinend öfter montagabends beim alten AKH und müssen für irgendeine Übung Leute interviewen. Und möglicherweise lernen sie einmal podcasten. Würde uns freuen. Also.
Das würde die österreichische Podcast-Szene machen.
Genau, wäre eine Bereicherung. Aber derzeit lernen wir es noch mit ihrem Kassettenrekorder umgehen. Irgendwelche weisen Worte zum Schluss von euch? Gar nichts. Andreas, vielleicht ein Aufruf an unsere Hörermassen, dass man sich um Zeitrafferaufnahmen kümmern soll? Oder?
Ja, jeden, den das interessiert. Ja. Der Kamera, das geht mit jeder größeren Kamera. Es muss nicht unbedingt Spiegelreflex sein. Ja, ich kann, also da kann man ewig viel jetzt darüber erzählen. Am besten wäre es natürlich, wenn man da auf die Seite nachher schaut, weil
digitale Videokameras können das meistens auch.
Genau, ja. Also man kann es mit Videos oder mit Fotos machen.
Und das ist einfach eine eigene Kunstform, die ihren Reiz hat sozusagen.
Ja.
Alles, was länger dauert, ist interessant über Zeitrafferaufnahmen zu machen. Wenn den ganzen Hausbau im Zeitraffer mit Verfolgung von der Kamera hingestellt laufen lassen.
Genau. Also das kann man relativ kurz machen, eben eine Blüte geht auf oder ganz lang, die Jahreszeiten ziehen vorbei oder so.
Das
geht
auch nicht. Inzwischen ist die Kamera gestohlen.
Da gibt es eigene Boxen dafür, die stellt man irgendwo auf und die sind wettergeschützt und da ist die Kamera schon dabei und alles. Im Grunde ist eher eine Spiegelreflexkamera von einem Markenhersteller, aber das ist halt so ein Komplett-Set und das musst du fest montieren, dass keiner wegkommt, eh klar.
Tarnen, das kann er bei mir.
Na gut, dann würde ich sagen, wir übergeben an unsere zwei Bitcoin-Adresse, die wieder die Bitcoin-News bringen und verabschieden uns bis Folge 76, Treffpunkt wie immer Montag 19 Uhr, altes AKH. Und anschließend werden wir wahrscheinlich wieder in die Zypresse gehen, weil draußen kalt. Dann bedanke ich mich fürs Kommen und fürs Zuhören. Peter, vielleicht ein Schlusswort?
Ich habe kein Schlusswort.
Und damit beenden
wir. Kreativ.
Passt. Zeit, dass der Krieger wieder da ist. Okay, bis. Tschüss.
So. Ja, hallo Andreas. Hallo Andreas und hallo liebe Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Bitcoin-Biertaucher-Update. Ja, was hat sich getan?
Ja, also ich würde grob behaupten, es hat sich nicht besonders viel getan im Vergleich zu manchen anderen Wochen. Aber ein paar Kleinigkeiten sind trotzdem wert, dass wir sie euch erzählen.
Ja, okay. Fangen wir vielleicht wie gewohnt mit einem Blick auf den aktuellen Kurs an. Wo liegen wir gerade?
Genau, es hat sich da auch nicht so viel getan. Wir liegen jetzt gerade bei $11.63 pro Bitcoin. Es geht so ganz langsam runter, aber nicht wirklich sehr signifikant.
Ja, es hat nach dem Einbruch, den wir schon angekündigt hatten in den vergangenen Ausgaben, hat sich wieder der Kurs ein bisschen erholt. Momentan geht es allerdings wieder etwas nach unten und ich würde mal sagen, es kann durchaus noch weiter nach unten gehen.
Also ja, ihr macht euch einfach am besten selber ein Bild, wenn ihr da was wissen wollt und schaut euch den aktuellen Verlauf an, bis dieser Audio, bis dieses Audio-File eure Hörgeräte erreicht, ist das eh schon wieder veraltet.
Genau, ja. Ja, na, wir werden sehen. Also wenn, ich wäre nicht überrascht, wenn es nochmal Richtung 11 gehen würde. Also vielleicht ergibt sich noch eine gute Gelegenheit einzukaufen, bevor ja der vermutete Aufwärtstrend des Block-Reward-Halvings dann, ich glaube, da wann soll das kommen? Am 30. November oder so?
Es verschiebt sich konsequent immer nach vorne. Also aktuell ist es letzter Quote 29. November, 5:05:05
Okay, das heißt, wenn sich's noch ein bisschen verschiebt, dann haben wir es am Wochenende. Sehr schön, ja. Okay, ja, gut, gehen wir zu unseren Themen. Wir haben diese Woche gehabt eine Ankündigung für den, was die Code, den Code betrifft, die Entwicklung vom Bitcoin Client. Da haben wir die Ultra Prune Branch wurde gemerged in den Hauptentwicklungszweig des Satoshi Clients.
Ja, das hat jetzt unmittelbar noch nicht wirklich viele Auswirkungen. Man wird allerdings in Zukunft wesentlich schneller lokal verifizieren können. Das heißt, dass der Blockchain-Download im Grunde genommen viel schneller sein wird. Und ja, es wird dann irgendwann dazu kommen, dass der Full-Client dann auch gewisse Daten noch wegwerfen kann, die dann irrelevant werden. Aber so weit sind wir da noch nicht.
Genau, also was das in etwa macht, ist, dass eben die bisher nicht ausgegebenen Bitcoins separat gespeichert werden, also die Unspent Outputs genau genommen, unabhängig von der gesamten Blockchain. Das heißt, wenn jetzt eine Bitcoin-Transaktion reinkommt, kann man viel schneller sagen, mit einer viel effizienteren Datenstruktur abfragen, ob diese Bitcoins, die in der Transaktion ausgegeben werden, auch wirklich noch nicht vorher ausgegeben wurden. Und in einem weiteren Schritt kann man dann eben die Daten, die die ganze Blockchain enthalten, die eben separat immer noch gespeichert werden, kann man die dann Teile davon wegwerfen, wenn man sagt, okay, ich brauche die nicht mehr, weil alle Outputs davon sind schon ausgegeben und somit kann man dann auch Speicher sparen.
Ja, ja, die schon richtig spannenden Anwendungen werden dann erst später folgen, wenn auf dieses grundlegende Feature dann gewisse Overlay Funktionalität eingebaut wird, speziell für Lightweight Clients wird es da dann was geben, aber ich glaube, das dauert noch ein wenig.
Genau, ja, da werden wir dann berichten, wenn es soweit ist, ja. Es hat zwar diese Woche auch eine Minor Release gegeben, 071 Bitcoin, 071 wurde veröffentlicht am 19. Oktober, allerdings ist es nur ein Minor Bugfix Release, also keine großen Feature-Änderungen.
Ja, und auch wird auch nicht dringend empfohlen, abzugraden, wie bei manchen anderen Releases.
Genau, ja, also momentan keine Gefahr, wenn man nicht gleich updatet.
Dann haben wir noch ein bisschen quasi den Pressespiegel angeschaut. Es gab dann ein doch beachtetes Paper von einem der wichtigsten Kryptologen der Welt. Adi Shamir.
Besser bekannt als das S in RSA wahrscheinlich.
Ja, der hat sich quasi die Verteilung der Bitcoins über die Zeit angeschaut und hat dazu Daten gesammelt, was teilweise kontrovers aufgefasst wurde, weil er hat das ja sehr faul einfach eine Website gescraped. Was war das? Block?
Ich glaube eh blogexplorer.com.
Blogexplorer.com hat er runtergeladen in HTML und hat dann diese Files analysiert, was jetzt nicht unbedingt die wissenschaftlichste Methode ist, würde ich mal sagen, aber wird wahrscheinlich schon ungefähr hingekommen sein mit den Daten.
Mhm. Ja, also er hat im Prinzip eine Analyse auf die Transaktionsgrafen vom Bitcoin-Netzwerk gemacht. Also er hat sich eben die letzten, ich glaube, 180.000 Blöcke hat er sich angeschaut und
die ersten, oder? Nicht die letzten.
Stimmt, ja, also die ersten von wann ist es, ich glaube März oder Mai dieses Jahres war der Punkt, wo er sich die runtergeladen hat. Mhm. Und ja, ist da eben genau 13. Mai, also das heißt bis zum 13. Mai hat er sich alle runtergeladen und hat dann eben einen großen Graphen gebastelt, wo er eben Identitäten versucht hat zusammenzufassen, indem er einfach gesagt hat, ja, jede Transaktion, die mehrere Inputs hatte, ist für ihn eben ein Beleg dafür, dass diese Inputs zur selben Person gehören, und hat somit eben dann festgestellt, unter anderem, dass ein sehr großer Teil der Bitcoins gehortet werden. Also auf wie viel ist er gekommen?
Auf über 70%. Mhm. Irgendwie 78% oder was sind genau. Länger nicht bewegt worden. Was natürlich von der Aussage, ich meine, das kann jetzt nicht unbedingt komplett korrekt sein. Zum Beispiel diese Cold Storage Wallets von Mt. Gox oder anderen größeren Betreibern sind ja auch sozusagen gehortet, aber die gehören ja rein rechtlich schon jemand anderen und nicht Mt. Gox, aber technisch gesehen, aus technischer Sicht, schaut so aus, als würden die halt alle einer Person gehören und der bewegt sie nicht.
Genau, ja. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt von Bitcoin, weil an sich ja der Grundgedanke von Bitcoin auch ist, dass man selbst die Kontrolle über das Geld oder über die Bitcoins eben halt hat. Und natürlich gibt man die auf, sobald man jetzt seine Bitcoins an eine dritte Partei dann überweist, oder eben Mt. Gox in dem Fall, ja. Also rein rechtlich gesehen hat man dann eben keine Bitcoins mehr, sondern nur mal einen Anspruch darauf oder eine Forderung gegenüber Mt. Gox, also ähnlich wie wenn man sein Geld auf die Bank legt. Ja. Aber das ist natürlich dann nicht mehr, sind keine Bitcoins mehr, ja.
Ich persönlich glaube, da werden wir ganz viele neue Entwicklungen sehen, die das verändern werden, nicht mit Multisignatur Technologien, dass man jetzt beispielsweise seine Bitcoins nicht einer Website übergibt, sondern quasi einer Website mit treuhänderisch Teil übergibt, dann ist diese nicht mehr der alleinige Besitzer, sondern man muss dann die Transaktionen dann eventuell auch selber autorisieren nochmal zusätzlich zur Website. Also ich glaube, dass wir da im nächsten Jahr schon einiges sehen werden, was sich da machen lässt. Wir haben ja da auch ein bisschen was in Vorbereitung.
Genau, ja. Glaube ich auf alle Fälle auch. Also das ist sicher noch ein Zeichen dafür, dass Bitcoin eben noch in den Kinderschuhen steckt. Und da wird sich sicher noch mehr tun, dass Bitcoin dann auch wirklich den Versprechungen irgendwie auch gerecht wird. Ja, also dass man eben wirklich es sinnvoll verwenden kann, ohne sofort die Kontrolle über die Coins aufgeben zu müssen. Ein Aspekt noch von dem Paper ist auch, dass jetzt die gehorteten Coins wurden schon als solche gewertet, wenn sie 3 Monate nicht bewegt wurden. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das nicht vielleicht ein recht kurzer Zeitraum ist. Ja, also
ja. Vor allem geht er ja, glaube ich, nicht darauf ein, wie der Coin-Selection-Algorithmus eigentlich funktioniert. Mehr oder weniger zufällig.
Ja. Mh.
Also da kann man dann auch nicht sagen, hallo, bitte verwend mal meine alten Coins, sondern der Bitcoin-Client nimmt sich halt, was er halt so gerade kriegen kann, an Coins, um eine Transaktion zu generieren.
Genau, das Erste, was irgendwie passt halt, ja.
Ja.
Okay.
Ja, dann haben wir noch ein interessantes Service auf Reddit entdeckt, dass man jetzt anderen Reddit-Benutzern Bitcoins schicken kann für seine Beiträge, so als quasi, also einerseits, um einzelne Beiträge zu prämieren mit echtem Geld, und andererseits, um kann man sein Karma in Bitcoins umwandeln.
Genau, ja. Der Kurs ist zwar nicht besonders berauschend, ja, allerdings immerhin ist es erstmals ein Weg, wie man wirklich eine...
Welchen Kurs meinst du da?
Den Umrechnungskurs, also wie das Karma sich auswirkt auf den Tipp, den du dann bekommst. Das ist ein recht kleiner Faktor. Ja. Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, aber das ist so...
Ja,
es waren ziemlich viele Nullen drinnen, ja. Okay. Ja. Also, wie gesagt, man wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort reich, wenn man irgendwie ein gutes Reddit-Karma hat. Allerdings ist es insofern interessant, weil es ein Service ist, der nicht jetzt von Reddit selbst kommt, sondern einfach von jemandem, der einen Bot geschrieben hat, der eben alle Reddit-Posts durchforstet und wann immer dort ein Plus-Tipp oder Plus-Bitcoin-Tipp gefolgt von einem Betrag eben, also in Bitcoins oder in Dollar, auftaucht, schreibt der Bot zurück als Kommentar und sagt, okay, die Transaktion wurde bestätigt. Und der Empfänger dieses Tipps kann sich die dann abholen bei dem Bot, ja. Also es ist ganz nett, weil hier wurde eben eine quasi Reddit aufgepeppt mit Bitcoin, mit einem Bitcoin-Service, ohne dass Reddit irgendwie da daran irgendwie mitgewirkt hat, ja.
Ja. Ja, was mir auch positiv aufgefallen ist an dem Service, ist, man kann quasi sein Konto aufladen, nicht nur indem man einfach Geld an eine Adresse schickt, sondern man kann auch eine seiner eigenen Private Keys dem geben. Und falls jetzt der Service von heute auf morgen einfach verschwindet, wenn einem, natürlich könnte er einem einfach bestehlen, aber wenn der Service einfach so verschwindet, dann hat man noch seinen Private Key und kann sein eigenes Geld wieder woanders hin überweisen. Also das ist eigentlich ein sehr Low-Level-Tech-Ansatz, um ein bisschen Vertrauen auch dann noch reinzubringen.
Mhm. Genau, ja. Aber wie wir vorher eben gesagt haben, also in Zukunft wird es da hoffentlich bessere Lösungen auch dafür geben. Also nicht hoffentlich, sondern es wird sicher bessere Lösungen dafür geben für solche
Eigentumsverhältnisse. Gerade für sowas, wo quasi... ja, keine echten Güter ausgetauscht werden, finde ich die Lösung gar nicht so verkehrt, einfach aus Bequemlichkeitsgründen, weil man will ja nicht unbedingt bei jedem Bitcoin-Tipp dann auch nochmal zu seinem Client greifen müssen.
Mhm, das ist richtig, ja.
Also wenn ich jetzt ein Päckchen bestelle auf Amazon, dann ist mir das vielleicht schon wert, rein aufmerksamkeitsökonomisch, aber für einen 1-Cent-Tipp-Betrag, Mikrotransaktion,
ja, was hier ziemlich sicher kommen wird, ist, dass es Third-Party-Services geben wird, denen man gewisse Regeln geben kann, die gewisse Beträge dann automatisch autorisieren, einfach als zweiter Faktor. Das heißt, man hat irgendwo einen Webservice, dort sagt man, okay, diese und diese Transaktionen oder Transaktionen bis zu einem Wert von irgendeinem Betrag pro Monat, pro Tag, pro Woche, was auch immer, ja, werden dann automatisch autorisiert. Ist eine denkbare Möglichkeit, aber wie gesagt, ist jetzt auch noch Zukunftsmusik. Mhm.
Ja, vielleicht können wir noch anteasern, wenn wir nächste Woche gefragt werden, ob wir selber was erlebt haben, dann können wir euch da vielleicht was berichten.
Genau, ja. Wollen wir das schon spoilern jetzt? Oder?
Nein, das bleibt noch ein Geheimnis, bis es dann passiert ist.
Genau, ja. Mhm. Okay, dann vielleicht noch eine kurze Meldung, auch zu einem Service mit Bitcoin, einem interessanten, und zwar ist das hashbounty.net. Das ist eine Seite, die ist noch recht jung und sehr rudimentär aufgebaut, aber dort kann man WPA2 Handshakes posten und eine Bounty dafür aussetzen, und wer auch immer meint, er möchte sein Glück versuchen oder seine Hardware dafür zur Verfügung stellen, diese Hashes zu cracken, kann das eben tun und sich dann dort Bitcoins dafür abholen. Und das ist gedacht gerade als Anwendung für die ganzen GPU-Miner, die vielleicht mit der kommenden ASIC-Generation Bitcoin-Mining-Hardware, die wir auch schon erwähnt haben, dann keine gute Verwendung mehr haben für ihre ganzen Grafikkarten. Und das ist ein Service, wo man eben seine Rechenleistung verkaufen kann quasi.
Ja, gut. Von meiner Seite war es das soweit.
Mhm. Fällt dir
noch was ein?
Nein, ich glaube, wir sind durch, ja.
Dann wünschen wir euch noch einen angenehmen Abend oder Morgen oder was auch immer ihr gerade habt.
Auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.